Das Berliner Stadtmuseum eröffnet eine neue Ausstellung zu den Berliner Höfen und Hinterhöfen. Über die Ausstellung selbst haben wir gerade schon geredet. Jetzt wollen wir reden über die Geschichte und vor allem auch über die Gegenwart der Berliner Höfe. Heute gibt es krassen Wohnungsmangel in Berlin. Das ist so ähnlich wie zur Entstehungszeit der Höfe. Das heißt auch, es wird nachverdichtet in den Höfen. Wie das die Berliner Höfe verändern kann und wird, darüber spreche ich mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Grüß dich, Nikolaus.
Schönen guten Morgen.
Ja, was beobachtest du da? Wo passiert das? Wie passiert das, die Nachverdichtung in der Stadt, auch in den Berliner Hinterhöfen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja eine regelrechte Renaissance dieser Idee der Hinterhofbebauung und der Bebauung in ganz großen, dichten Folgen von einzelnen Gebäuden. Die Renaissance ist jetzt nicht so wahnsinnig neu in dem Sinne, das fängt so in den 1970er, 1980ern schon an, als man letztlich in West- und in Ost-Berlin übrigens absolut parallel entdeckt hat, dass sich das nicht lohnt, wirtschaftlich nicht lohnt, riesige Baubestände abzureißen und dann völlig neue Städte an der Stelle zu bauen. Also dass das auch sozial eine Katastrophe ist und ökonomisch auf jeden Fall. Und da begann eigentlich das, was wir heute als die Renaissance der Hinterhöfe wirklich bezeichnen können. Es drehte sich einfach darum, dass man doch auch gesehen hat, wir brauchen diese Dichte, damit Städte funktionieren. Und hat dann eben in den 1990er Jahren vor allem entschieden, okay, wir haben ganz viele Lückengrundstücke in Berlin, die durch den Bombenkrieg entstanden sind oder durch die Abrisspolitik sowohl der Ostberliner als auch der Westberliner. Und diese Lücken können wir neu bebauen. Und damals gab es dann eben ein neues Gesetz. Eigentlich darf alles neu bebaut werden, was irgendwann einmal bebaut ist, worden ist, was dann absoluter teilweise Nonsens geworden ist, dass nämlich heute manche Blöcke in Berlin, vor allem im Innenstadtbereich, in Mitte dichter bebaut sind als selbst in der Kaiserzeit. Aber das funktioniert alles deswegen, weil die Bevölkerungsdichte so radikal gesunken ist. Also in Häusern oder in Wohnungen, in denen in der Kaiserzeit teilweise 6, 7 Leute in einem Zimmer gewohnt haben, wohnt eben jetzt nur noch eine Person, selbst in der Wohngemeinschaft. Das heißt, die Bevölkerungsdichte ist ja geviertelt, gefünftelt worden. Und das ist der zentrale Grund, warum Hinterhöfe heute überhaupt wieder funktionieren.
Gleichzeitig aber, es gibt ja Auseinandersetzungen darüber. Also ich kenne einen Fall in Berlin-Pankow, da gibt es einen großen grünen Hof. Also das ist jetzt nicht der enge klassische 5x5 Meter Hinterhof, sondern ein größeres Gelände. Und da wird jetzt ein neues Haus reingebaut oder soll reingebaut werden. Natürlich Proteste der Anwohner, die ihren grünen Hof verlieren. Das erleben wir auch gerade in Berlin, nicht wahr?
Das ist ganz klar. Also die Ängste und vor allem auch die Bilder, die man aus der Kaiserzeit hat, die jetzt auch in der Ausstellung im Ephraim-Palais wieder gezeigt werden, die sind ganz groß, dass man wieder diese extreme Bevölkerungsdichte kriegt, dass man wieder völlig versteinerte Innenstädte bekommt, in denen eben teilweise auch die Produktion noch mit drin ist. Also man darf ja nicht vergessen, in Hinterhöfen waren ja früher auch ganz oft Fabriken mit drin. Mhm. Es waren auf jeden Fall kleine Gewerbeeinheiten drin. Diese Ängste sind ganz, ganz groß und klar. Es geht auch darum, Licht, Luft, Sonne, Freiheit. Das ist der große Wahlspruch der Moderne gewesen, mit der sie sich in den 1920er Jahren und dann eben bis in die 1980er Jahre letztlich hinein gegen die Hinterhöfe gewandt hat. Also 100 Jahre Propaganda gegen Hinterhöfe sind so schnell nicht auszubremsen in dem Sinne. Es geht auch darum, dass ich weit gucken kann, dass ich aufs Grün gucken kann etc. Und deswegen ist auf jeden Fall eine ganz neue Hinterhofbaupolitik auch nötig, die zum Beispiel klar macht, wir müssen begrünen. Diese Hinterhöfe sind sehr heiß geworden teilweise im Sommer, wenn da nicht gerade die berühmte Kastanie stand. Mhm. Aber ohne die Kastanie wurden die eben sehr, sehr heiß, waren staubig, waren stickig. Da muss man heute ganz anders agieren, zum Beispiel mit Vollbegrünung von Wänden. Sowas geht aber und dann sehen die Sachen auch schlagartig sehr, sehr viel schöner, teilweise geradezu idyllisch aus.
Lass uns noch kurz auf die Geschichte schauen. Berlin gilt ja so als Hinterhofmetropole irgendwie der Welt. Aber wie ist das im Vergleich? Es gab doch auch in anderen Städten ähnliche Wohnanlagen, oder?
Ja, also auch da ist Berlin eben wieder mal ganz groß dabei, sich selbst zu idealisieren. Zweifellos hatte Berlin mit die dichteste Bevölkerungsdichte, in allen europäischen Städten auf jeden Fall. Aber das Modell, ein Grundstück möglichst dicht zu bebauen, das gab es weltweit. Also das hieß dann in Wien das Zinshaus, das hieß die Tenement Houses in New York. Das waren Gebäudeformen in Shanghai, die können wir uns in ihrer Dichte heute überhaupt gar nicht vorstellen. werden. Das ist aber letztlich genau das Gleiche immer gewesen. Ich baue Häuser möglichst dicht hintereinander, so dass gerade noch so ein bisschen Luft reinkommt und ein bisschen Licht reinkommt. Das waren so die zentralen Margen, weil das ist die große Panik des 19. und 20. Jahrhunderts in allen Städtebaufragen gewesen, dass die Städte ungesund wurden. Das heißt, dass man zum Beispiel Tuberkulose hatte oder dass sich Seuchen generell schnell ausbreiten konnten. Deswegen sind Hinterhofanlagen auch sehr, sehr früh von vornherein mit Wasser, mit Zuwasser und mit Abwasser ausgestattet gewesen und mit Toiletten, die eben nicht mehr in den Wohnungen drin waren. Das war ganz wichtig, aber eben auch nicht unten auf dem Hof. Das war ganz zentral. Das heißt, man hatte eine zentralisierte Abwasserentsorgung. Das war ein ganz wichtiger Aspekt. Und der zweite, mindestens genauso wichtige, war die Angst vor Brand und vor Großbränden. Daher kamen diese irrwitzig geschlossenen Brandwände, durch die man ja bis heute nur mit Sondergenehmigungen durchbrechen darf, was zur Folge hat, dass viele Wohnungen, obwohl sie eine wunderbare Außenwand haben, wo man ein Fenster machen könnte, eben keine Außenwand haben dürfen, weil es eine Brandwand ist. Und Brand- und Hygieneversorgung, das sind die großen Parameter. Und in diesen Parametern hat man ganz, ganz dicht bebaut weltweit. Das ist jetzt keine Berliner Besonderheit gewesen. Ganz im Gegenteil, Berlin hatte dank James Hobrecht und dank seiner Bauordnung von 1862 eine vergleichsweise nicht lockere Bebauung, aber vergleichsweise gute Bebauung, weil es eben Minimalstandards gab. Die gab es zum Beispiel in Amsterdam dann nicht, dort musste man im Keller wohnen.
Hobrecht, der große Berliner Stadtplaner, wir haben vorhin im Zuge der Ausstellung schon von ihm gehört. Das war Nikolaus Bernau, der Architekturkritiker über die Geschichte und die Gegenwart der Berliner Hinterhöfe. Ganz herzlichen Dank. Und wir haben geredet aus Anlass einer neuen Ausstellung über Berliner Höfe zwischen Alltag, Arbeit und Begegnung. Das ist der Titel. Die Ausstellung wird gezeigt im Ephraim-Palais des Berliner Stadtmuseums. Bis zum 18. Januar ist die dort zu sehen. Und wir haben eine eigene Radio 3-Ausstellung mit Fotos von Berliner Hinterhöfen. Können Sie sehen auf unserer Seite radio3.de.